Johannes-Evangelium, Kapitel 18, ich lese die Verse 28 bis 40, nicht bis 40, bis 27, doch bis 40. Hört das Wort Gottes. Führten nun Jesus von Kaiaphas in das Prätorium. Es war aber noch früh und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Die antworteten und sprachen zu ihm, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn nicht dir ausgeliefert. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden nun sprachen zu ihm, wir dürfen niemanden töten, damit Jesu Worte erfüllt würden, dass er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von dir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrien sie wieder alle und sprachen, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und deine Wahrheit. Und Herr, wir bitten, dass du uns gnädig bist und dass du, Herr, uns dein Wort predigst, offenbarst und auslegst. Herr, helf uns, dass wir dein Wort verstehen und dass wir an dein Wort glauben können und dass wir dein Wort anwenden können. Bitten wir, Herr, dass du uns heute Morgen gnädig bist. In Jesu Namen. Amen. Wenn ihr letzte Woche da wart, erinnert ihr euch vielleicht, dass wir betrachtet haben, wie Jesus vor den Hohepriester gebracht wurde. Kaiaphas hat Jesus verhört und wollte von ihm wissen, wer sind deine Jünger, was lehrst du deinen Jüngern, was lehrst du offiziell? Und Jesus hat gesagt, ich habe öffentlich zu der Welt geredet, ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen. Und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Das lässt uns ein wenig hängen, denn wir wissen nicht, was das Urteil des Hohepriesters war. Johannes sagt uns nicht, was der Hohepriester letzten Endes für ein Urteil bereitet hat. Johannes beendet den Abschnitt damit, dass er zeigt, dass Petrus Jesus dreimal verleugnet hat und geleugnet hat, dass er zu Christus gehört, dass er einer seiner Jünger ist. Ich denke, wir müssen auch gar nicht wissen, in diesem speziellen Fall, was das Urteil des Hohepriesters war, denn Johannes hat das ganze Evangelium hindurch deutlich gemacht, dass die Schriftgelehrten und Priester genau eins wollten, dass Jesus umgebracht wird. Sie wollten ihn loswerden. Wir wissen, dass sie nie wirklich einen Prozess haben wollten. Sie wollten nicht wirklich einen fairen Prozess haben. Sie wollten einfach nur Jesus loswerden. Das sehen wir auch heute wieder. In Vers 28 haben wir gelesen, dass sie Jesus von Kaiaphas weggeführt haben und zum Prätorium gebracht haben. Das Prätorium war ursprünglich in der römischen Historie ein Zelt, das der Feldherr aufgebaut bekommen hat, wo quasi sein strategischer Stützpunkt war, wo er regiert hat, wo er die Pläne geschmiedet hat. Und das Prätorium ist nach und nach zu einem Haus geworden und dann sogar zu einer Art Palast. Wir können gerne mal googeln, das Prätorium des Pilatus, und ihr werdet sehen, wie groß und wie herrlich sein Palast war. Es war der Ort, wo der Statthalter, den die Römer eingesetzt haben, gelebt hat. Dort hat er gelebt, regiert, verwaltet. Dort war sein Büro und sein Haus. Es ist ein wenig vielleicht wie das Weiße Haus in Washington, wo der Präsident lebt und wo der Präsident regiert. Und so hat Pilatus in diesem Prätorium gewohnt und regiert. Und wenn wir jetzt das sehen, die bringen Jesus zum Prätorium, dann bringen sie Jesus im Prinzip zum Statthalter, zu Pilatus. Jesus wird vor ihn gebracht. Wir haben letzte Woche betrachtet, Jesus vor dem Hohepriester, Jesus vor Kaiaphas. Und ich habe diese Woche meine gesamte Kreativität zusammengefasst und der Predigt den Titel gegeben, Jesus vor Pilatus. Denn das ist genau das, was geschieht. Jesus wird vor Pilatus gezogen. Und ich möchte auch, ähnlich wie letzte Woche, um nicht zu viel Neues anzufangen, verschiedene Personen bzw. Personengruppen betrachten. Und die drei Gruppen, die wir betrachten, sind zum einen die heuchelnden Juden, dann der hilflose Pilatus und dann der souveräne Christus. Wie wir schon letzte Woche gesehen haben, verläuft der Prozess nicht fair. Nicht nach dem Gesetz Gottes und wenn wir heute betrachten, auch nicht nach dem Gesetz, was die Römer eingesetzt hatten. Der Prozess läuft eigentlich alles falsch und ziemlich unter der Hand. Aber lasst uns mit dem ersten Punkt beginnen, nämlich die heuchelnden Juden. Was Johannes hier macht in Perfektion, ist im Prinzip die Falschheit der Juden aufzuzeigen. Die Falschheit der Priester und der Schriftgelehrten. Ich habe mich gefragt, ob ich weinen oder lachen sollte, als ich das gelesen habe. Denn zum einen sehen wir voller Trauer, wie Jesus einfach weggeschleppt wird mit nur einem einzigen Ziel. Das Ziel war, Jesus loszuwerden. Die Juden wollten Jesus umbringen. Auf der anderen Seite aber nutzt Johannes, wie schon so oft, seine Ironie. Er beschreibt die Juden mit seiner typischen Ironie, die einen eigentlich ein Schmunzeln erzeugen sollte. Wir lesen gleich zu Beginn, es war aber noch früh und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Wir haben keinen Beleg aus dem Alten Testament, dass die Juden das Prätorium nicht hätten betreten dürfen. Wir wissen nicht, dass sie Gebäude der Heiden nicht betreten dürfen. Wir wissen aus Lehrbüchern und jüdischen Überlieferungen, dass man unrein werden würde, würde man einen solchen Ort betreten. Doch nicht aus dem Wort Gottes selbst. Natürlich, wir können das Prinzip verstehen. Wir verstehen das Prinzip, das Gott hat. Der Jude sollte nichts mit dem Heiden zu tun haben. Der Reine sollte nichts mit dem Unreinen zu tun haben. Dennoch sehen wir hier, dass die Juden eigentlich heucheln. Wir können das Pharisäertum der Juden sehen. Die Pharisäer wollten besonders heilig sein. Und um besonders heilig zu sein, haben sie vor allem sich eigene Regeln aufgestellt. Sie haben sich einen eigenen Katalog erstellt, nachdem sie gelebt haben. Sie haben sich nicht so sehr darum besorgt, nach dem Wort Gottes vor Gott zu leben, sondern nach ihren eigenen Regeln vor den Menschen zu leben. Sie wollten sich gut darstellen. Und das ist die Ironie, die uns Johannes hier aufzeigt. Die Juden hatten kein Problem, das Gesetz Gottes zu verdrehen. Der ganze Prozess, den wir bis jetzt betrachtet haben, war ein Verdrehen des Gesetzes. Sie hatten also kein Problem, die Gebote Gottes zu übertreten, wenn es darum ging, Jesus zu verurteilen. Aber sie haben ein Problem damit gehabt, ihre menschlichen Überlieferungen zu brechen, wenn es darum ging, vor den Menschen gut dazustehen. Sie halten sich lieber an die menschlichen Überlieferungen. Sie wollten nicht unrein werden und deshalb betreten sie den Ort nicht, an dem der römische Statthalter regiert hat. Begründung ist, sie wollten nicht unrein werden, damit sie das Passafest noch feiern konnten. Wir wissen, dass das Passamahl, das eigentliche Passamahl schon gegessen wurde. Jesus selbst hat es mit seinen Jüngern schon gegessen. Wahrscheinlich geht es hier um das gesamte Passafest mit den 7 Tagen der ungesäuerten Brote, das danach folgte. Und die Juden wollten an diesen Feierlichkeiten noch teilnehmen. Und deshalb heißt es wahrscheinlich hier auch, dass, als Johannes sagt, es war aber noch früh. Also das gesamte Passafest, die gesamte Woche hat gerade erst angefangen. Und während die Juden nach ihren eigenen Überlieferungen, die sie lieber gehalten haben als das Gesetz Gottes, wären sie in diesen Vorhof gegangen, hätten sie sich verunreinigt und hätten das Passafest feiern dürfen. Genau darin heucheln sie. Im Prinzip haben sie sich schon verunreinigt. Sie haben sich vor Gott schon verunreinigt. Sie bemühen sich, alle Äußerlichkeiten zu erfüllen, um ja nicht unrein zu werden, doch im Herzen haben sie das Gesetz Gottes schon längst gebrochen. Im Herzen haben sie sich schon verunreinigt. David schreibt im Psalm 51, an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht beachten. Was David deutlich macht, ist, dass Gott keine Freude an äußerer Frömmigkeit hat. Gott freut sich nicht daran, wenn wir äußerlich alles perfekt halten. Gott freut sich, wenn wir über unsere Sünden bestürzt sind. Wenn wir traurig sind, weil wir seine Gebote, seine Gesetze übertreten haben. Juden haben sich lieber um Äußerlichkeiten bemüht, als sich um ihre Herzen zu kümmern. Aber die Heuchelei der Juden hört nicht dort auf. Die Heuchelei der Juden geht sogar weiter. Als Pilatus rauskommt und ihnen entgegen und fragt, was der Aufruhr soll, was dieser Mensch denn verbrochen hat, sagen sie ihm, dass er ein Übeltäter sei, der verurteilt gehört. Und Pilatus sagt, gut, dann verurteilt ihn nach eurem Gesetz. Ihr habt Gesetze, verurteilt ihn. Die Juden nun sprachen zu ihm, wir dürfen niemanden töten. Mit anderen Worten, die Juden sagen zu Pilatus, er verdient die Todesstrafe. Die römische Besatzung hatte den Juden eigentlich im gesamten Reich einen ziemlichen Luxus eingerichtet. Es war die einzige Religion, die so bleiben durfte. Die Juden wurden nicht in die römische Religion mit aufgenommen und ihnen wurden auch keine weiteren Götter aufgedrängt. In der Region Israel sogar hatten sie ein eigenes Rechtssystem. Sie durften nach dem Gesetz Gottes selbst Recht sprechen. Alles außer das Todesurteil sprechen. Und wir sehen, wie die Juden selbst Urteile sprechen. Wir sehen, wie sie Jesus verurteilen. Wir sehen aber auch, wie sie viele der Jünger Jesu nach und nach aus den Synagogen, aus der Gemeinschaft, der religiösen Gemeinschaft ausschließen. Das war ihre eigene Rechtsprechung. Aber sie durften eben nicht das Todesurteil aussprechen, geschweige denn ausführen. Und deshalb sagen sie hier, wir dürfen niemanden töten. Doch im Prinzip lügen sie mit dieser Aussage, denn im Herzen haben sie schon längst getötet. Sie haben das Todesurteil schon längst gesprochen. Nicht nur in ihrem Herzen, sie haben das Todesurteil auch schon wortwörtlich ausgesprochen. Erinnert euch an Kapitel 11, Kaiaphas sagt, es ist besser, dass ein Mensch stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Kaiaphas hat schon gesagt, wir müssen Jesus umbringen. Und unabhängig von diesem Urteil lesen wir in Johannes 8, Vers 59, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Und in Kapitel 10, Vers 31, da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Als ob es die Juden interessiert hätte, ob sie Jesus töten dürften oder nicht. Sie haben es sowieso schon mehrfach versucht. Sie haben es schon mindestens zweimal, wenn nicht öfter versucht. Sie wollten es sowieso machen. Sie wollten Jesus einfach loswerden. Aber alles, was sie hier versuchen, ist gut dazustehen. Sie bringen Jesus vor Pilatus, um sich selbst als gute Bürger zu präsentieren. Sie taten so, als wären sie die Heiligen, als wären sie die Gesetzestreuen. Doch in Wirklichkeit waren sie verlogen und haben geheuchelt. Ihnen ging es noch nicht um einen fairen Prozess. Die Idee war nicht, eine zweite Instanz einzuschalten, um nochmal sicher zu gehen, ob Jesus wirklich schuldig ist. Sie haben sich nicht gesagt, schauen wir mal, ob Pilatus ihn auch verurteilt. Die Juden waren sich schon einig, was das Urteil sein muss. Sie sagen zu Pilatus, wir dürfen niemanden töten. Indirekt sagen sie aber, wir wollen diesen Menschen aber töten. Und das wird dann vor allem deutlich, wenn Pilatus rausgeht und ihnen sagt, ihr habt die Möglichkeit, einen Verbrecher zum Passafest freizulassen. Ich gebe euch Jesus. Wenn ihr wollt, lasse ich Jesus frei. Und die Juden sagen, lieber Barabbas, lieber den Mörder, als Jesus freizulassen. Die Juden hatten diese Tradition, dass zum Passafest sie einen Straftäter begnadigt haben. Und das sollte eine symbolische Gnade sein. So wie Gott beim Auszug aus Ägypten Sünder, nämlich das Volk Israel, verschont hat, so hat das Volk einem Straftäter vergeben, einen Verbrecher begnadigt. Das Angebot des Statthalters war den Juden egal. Sie wollten nicht Jesus frei haben. Ihm war egal, welche Meinung Pilatus hatte. Sie wollten Pilatus nur als Spielball benutzen. Sie wollten ihn einfach nur nutzen, damit er das tut, was sie tun wollten. Das bringt uns zum zweiten Punkt heute Morgen, nämlich der hilflose Pilatus. Der hilflose Pilatus. Als auf den ersten Blick scheint so, als wäre Pilatus die Hauptrolle dieses Geschehens, als wäre er derjenige, um den es geht. Im letzten Abschnitt stand Jesus vor dem Hohepriester, jetzt steht Jesus vor Pilatus, vor dem Statthalter. Doch wenn wir den Statthalter genauer betrachten, sehen wir eigentlich, dass er eine ziemlich passive Rolle einnimmt. Er ist nicht der Aktive. Und auch das sehen wir schon wieder ganz am Anfang der Geschichte. Pilatus hat gar nicht erst die Wahl, ob er Jesus verhören will oder nicht. Doch die Juden haben deutlich gemacht, dass er Jesus verhören muss. Wieso ist Pilatus vor den Palast getreten? Pilatus war der Statthalter, der Herrscher, der Römer, der hat wahrscheinlich irgendeinen Angestellten, irgendeinen Knecht vorgeschickt, um zu schauen, was der Tumult soll. Und wenn der Tumult nicht aufgehört hätte, hätte er wahrscheinlich irgendwelche Soldaten rausgeschickt, damit sie den Tumult auflösen. Aber die Juden haben so lange Druck gemacht, bis Pilatus selbst rauskommt und sich erbarmt. Und als er dann hinausging und wissen wollte, warum so viel Aufruhr herrscht, haben die Juden gesagt, Wäre er kein Übeltäter, hätten wir ihn nicht dir ausgeliefert. Als Pilatus dann sagt, dann bringt ihn doch vor eure eigenen Gerichte, sagen die Juden, wir dürfen niemanden töten. Die Juden sagen durch die Blume, wir haben ihn schon verurteilt. Wir haben unsere Urteile schon gesprochen. Jetzt ist es dein Job, das gleiche Urteil nochmal zu sprechen. Jetzt verlangen wir von dir, dass du ihn umbringst. Die Juden geben ihm keine große Wahl. Und Pilatus nimmt Jesus mit in seinen Palast, um ihn zu verhören. Interessant ist die Frage, die Pilatus ihm dann stellt. Er sagt, bist du der König der Juden? Die Frage kommt für uns vielleicht so ein bisschen aus dem Nichts, weil bis jetzt ging es nicht darum. Wir wissen aus den anderen Evangelien, dass die Juden Pilatus gesagt haben, er ist ein Revoluzzer, er will das Volk gegen die Römer auflehnen, er will das Volk gegen die Römer aufwirbeln. Aber sie selbst haben bis zu diesem Zeitpunkt Jesus als Gotteslästerer verurteilt. Das wäre kein Urteil gewesen für die Römer. Das wäre den Römern egal gewesen, wer in dem Volk der Juden gegen den Gott der Juden lästert. Nicht nur sehen wir darin wieder das Heucheln der Juden, wir sehen auch, wie Pilatus einfach genutzt wird, wie ihm einfach Worte in den Mund gelegt wurden. Und Pilatus schien selbst gar nicht sehr beeindruckt zu sein. Es schien nicht so, als wäre Jesus die große Gefahr für das Römische Reich geworden, als hätte er viele Revolutionäre in seiner Gefolgschaft. Es war noch nicht mal die Idee des Pilatus, diese Frage zu stellen. Als er die Frage stellt, sagt Jesus, redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Und darauf antwortet Pilatus, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die Obersten haben dich mir ausgeliefert. Was hast du denn getan? Hier deutet Johannes an, dass die Idee gar nicht von Pilatus kam. Es war Pilatus relativ egal. Er hat einfach das übernommen, was die Juden ihm in den Mund gelegt haben. Jesus sollte als der Revoluzzer verurteilt werden. Pilatus ist einfach nur in die Situation hineingedrängt worden. Er macht gleich zu Beginn deutlich, dass es hier nicht um ihn geht. Pilatus selbst macht deutlich, es geht nicht darum, was ich denke, sondern was die Juden wollen. Dein Volk und die Obersten haben dich ausgeliefert. Dein Volk und die Obersten haben sich gegen mich, gegen dich verschworen. Pilatus will das einfach nur hinter sich bringen. Er will einfach nur, dass es vorbei ist und fragt Jesus, was hast du getan? Wir werden die Antworten Jesu gleich genauer betrachten, aber was wir zusammengefasst sehen, ist, dass Jesus sagt, ich habe nichts getan, nicht einmal meine Diener haben etwas getan. Als Pilatus dann selbst zu dem Schluss kommt, dass Jesus ein König ist, aber nicht einer, vor dem er Angst haben muss, kein Revolutionär, sagt Jesus sogar, dass er gekommen ist, um von der Wahrheit Zeugnis abzulegen. Judas, Jesus hat Zeugnis gegeben, ja, ich bin ein König, aber für Pilatus war er keine Gefahr. Und er sagt, ich bin ein König, aber ich bin eigentlich gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis abzugeben. Ich soll von der Wahrheit bezeugen. Pilatus' einfache Antwort war, was ist Wahrheit? Viele Bibelausleger benutzen diesen Vers, um zu sagen, wie Jesus schon damals die Antwort auf die Gleichgültigkeit gegenüber Wahrheit heute ist. Die meisten von uns sind vertraut mit dem postmodernen Gedanken, Wahrheit ist subjektiv. Du glaubst, was du glauben willst, ich glaube, was ich glauben will. Aber ich glaube nicht, dass das hier der Ansatz des Pilatus war. Dass er gesagt hat, ach, wer weiß schon, was Wahrheit ist. Ich glaube, dass was Pilatus hier eigentlich zum Ausdruck bringt, ist seine Hilflosigkeit. Da ist zum einen das Römische Reich, dem er dient, dessen Vorschriften er einhalten muss. Und dann sind dort die Juden, die ihn drängen, etwas zu tun. Und er tut es, weil er beliebt bei dem Volk sein will, weil man genau weiß, wenn er es nicht tut, lehnt sich das Volk gegen ihn auf. Und dann ist er noch Christus, den er verurteilen muss, von dem er aber genau weiß, dass er unschuldig ist. Und in all dem soll er jetzt eine Entscheidung treffen. Was soll er tun? Was von all dem ist jetzt wahr? Was von all dem soll er jetzt akzeptieren? Was von all dem soll er jetzt tun? Wie soll er sich verhalten? Und interessanterweise, zu dem Zeitpunkt tut er, was richtig ist. Er geht hinaus zu den Juden und sagt, ich finde keine Schuld an ihm, ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Ich wollte nun, dass ich euch den König der Juden freigebe. Nachdem die Juden ihn dazu gedrängt hatten, Jesus zu verhören, sagt er ihnen offen heraus, dass er Jesus nicht für schuldig hält, dass Jesus unschuldig ist. Und es gibt eine Möglichkeit, dass er freigelassen wird. Er sagt, ihr habt eure Tradition, ich schlage euch vor, lasst diesen Mann laufen. Und dann sagt er auch noch ironisch, diesen König der Juden. Er nämlich war davon überzeugt, dass Jesus keine Gefahr weder für Rom noch für das jüdische Volk war, noch für die Provinz Judäa. Doch die Juden machen deutlich, dass sie lieber Barabbas frei haben wollen. Sie machen deutlich, dass ihnen die Meinung des Statthalters egal ist, dass sie lieber Jesus gekreuzigt sehen als jemanden, der es verdient hätte. Was wir hier sehen, ist, dass Pilatus für die Juden eigentlich keine Autorität war. Er war für sie nur ein Mittel zum Zweck. Er war das Mittel zum Zweck, nämlich das Mittel, das sie brauchten, um Jesus ans Kreuz zu bringen. Da Pilatus beim Volk beliebt sein wollte, gibt er am Ende nach. Und wir werden es nächste Woche betrachten, was das für Konsequenzen hatte. Lasst uns zum Schluss noch die letzte Person dieser Geschichte betrachten. Die man denken könnte, dass sie in den Hintergrund rutscht, weil man nicht viel von ihr sieht, weil man nicht viel Aktion von ihr sieht, sondern nur wenige Worte. Lasst uns einen Blick auf Christus werfen. Das ist der dritte Punkt, der souveräne Christus. Der souveräne Christus. Und in diesem Abschnitt begegnet uns Christus wieder so, wie er uns schon zuvor begegnet ist. Wir sehen einen demütigen Herrn, der alles mit sich machen lässt, der alles über sich ergehen lässt. Und zugleich sehen wir einen souveränen Herr, der genau weiß, wann er was zu sagen hat und wie er sich zu verhalten hat. Die Juden schleppen Christus vom Hohepriester zu Pilatus mit dem Ziel, dass Pilatus das Todesurteil aushängt. Und Jesus lässt es mit sich machen. Wir lesen nirgendwo von einem Widerstand. Wir lesen nirgendwo, dass Jesus sich wehrt. Jesu Aussagen selbst deuten sogar darauf hin, dass er sich niemals gewehrt hat gegenüber das, was mit ihm geschieht. Im Prinzip tritt Jesus in diesem Abschnitt nur zweimal in Erscheinung, nämlich dann, wenn er Pilatus eine Antwort gibt. Ansonsten beschreibt Johannes alles, was drumherum geschieht. Jedes Mal, wenn er Pilatus eine Antwort gibt, gibt er eine klare Antwort. Eine klare Antwort, die seine Unschuld beweist. Die erste Antwort, die er gibt, finden wir in Vers 36. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Jesus beantwortet hier die Frage, ob er ein König sei. Und er sagt indirekt, ja, ich bin ein König, aber nicht von hier, nicht auf dieser Erde. Diese Erde, sagt Jesus im Prinzip, wird mein Reich nicht sehen, zumindest nicht vollständig. Diese Erde wird niemals in den Genuss kommen, Christi Reich vollkommen zu sehen. Jesus gibt eine Begründung dafür, die beweist, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Er sagt, wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten doch meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden ausgeliefert werde. Aber haben sie nicht gekämpft? War nicht Petrus derjenige, der sein Schwert gezückt hat, um dem Knecht des Hohepriesters das Ohr abzuschlagen? Ja, das stimmt. Petrus hat das gemacht. Aber was Jesus hier sagt, ist, nachdem ich ihn zurechtgewiesen habe, nachdem ich gesagt habe, nein, das alles muss geschehen, hat keiner seiner Jünger mehr gekämpft. Keiner hat sich gegen die römische Besatzung aufgelehnt. Keiner hat sich gegen die Diener und Knechte der Priester und Schriftgelehrten aufgelehnt. Sie haben Jesus den Juden überliefert. Er wurde den Juden ausgeliefert. Keiner seiner Jünger hat einen Kampf angefangen. Christus hat deutlich gemacht, all das muss geschehen und die Jünger haben es geschehen lassen. Aber was Christus hier eigentlich deutlich macht, er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er sagt, die Juden können mich gerne umbringen, die Juden können mich gerne loswerden, doch mein Reich bleibt. Es ist nicht von dieser Welt. Und damit macht Jesus deutlich, dass er unschuldig ist. Er hat ein Reich, er ist König. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern selbst in Matthäus 28, dass Gott ihm alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben hat. Christus ist der mächtigste König, der herrscht. Und dennoch ist er in dieser Welt unschuldig. Er hat niemandem was angetan, hat niemandem etwas weggenommen, hat niemanden zu irgendwas Falschem aufgefordert. Jesus wird zu Unrecht verurteilt. Das zweite Mal tritt Jesus dann direkt danach in Erscheinung. Wieder antwortet er Pilatus und wir lesen in Vers 37, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und hier bestätigt Jesus noch einmal, dass er ein König ist. Aber er macht auch deutlich, warum er in die Welt gekommen ist. Er sagt, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und dass jeder, der aus der Wahrheit ist, seine Stimme hört. Im Prinzip zeigt Jesus genau hier seine Souveränität. Er ist überhaupt nicht verwundert über das, was geschieht. Er verwundert sich nicht und er wehrt sich auch nicht gegen das, was getan wird. Er predigt die Wahrheit. Und diejenigen, die aus der Wahrheit sind, die hören seine Stimme. Die hören die Wahrheit. Derjenige, der durch Gottes Gnade die Wahrheit verstanden und verinnerlicht hat, der durch die Gnade des Geistes die Wahrheit Gottes glaubt, der hört die Stimme Christi. Der versteht die Wahrheit. Der weiß, worum es Jesus ging. Der weiß, warum Jesus gekommen ist. Wer die Wahrheit nicht verstanden hat, der ignoriert Christus im besten Fall oder er ist sogar gegen ihn. Er stellt sich, lehnt sich gegen Christus auf. Jesus ist also nicht verwundert, dass die Juden sich gegen ihn stellen, denn sie haben ihn nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, wer er ist und warum er auf die Welt gekommen ist. Jesus macht deutlich, dass er unschuldig ist. Aber er lässt trotzdem alles über sich ergehen und mit sich machen. Er wehrt sich nicht. Und er tut dies, damit die Schrift erfüllt wird. In Vers 32 gibt uns Johannes sogar den Kommentar, damit Jesu Wort erfüllt wurde, das er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Bezieht sich Johannes auf Kapitel 12, wo Jesus sagt, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagt er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Jesus hat schon viel, viel früher in seinem Leben angedeutet, dass er durch das Kreuz erhöht sterben wird. Und er musste dem Pilatus übergeben werden. Und er hat es alles über sich ergehen lassen, damit diese Wahrheit erfüllt wird. Genau jetzt fängt das an, in Erfüllung zu gehen, was Jesus vorausgesagt hat. Wir finden in diesem Abschnitt noch eine Anspielung auf den Tod Jesu Christi, nämlich in Vers 40. Da schrien sie wieder alle und sprachen nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Die Juden wollten lieber Barabbas frei haben, jemanden, der sogar aus der Geschichtsschreibung als jemand bekannt war, der die Völker aufgewühlt hat, der sie wirklich eine Revolution gegen das Römische Reich starten wollte, anstatt Jesus frei zu lassen. Johannes sagt uns sogar, dass Barabbas der Mörder war. Er hätte definitiv eine Todesstrafe verdient, denn selbst nach jüdischem, nach Gottes Recht heißt es, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll vergossen werden. Die Todesstrafe wäre die gerechte Strafe für Barabbas gewesen. Und dennoch wird Christus am Tod, am Kreuz sterben, anstatt Barabbas. Genau hier zeigt sich, was Jesus in seinem Tod machen wird. Hier wird er stellvertretend für einen Mörder verurteilt. Er wird später stellvertretend für die Sünden seines Volkes. Hier ist das Evangelium wunderbar angedeutet, in einem wunderbaren Bild, das wir vielleicht als Unrecht bezeichnen würden, weil es zu Unrecht geschehen ist. Es war gegen das Gesetz Gottes, es war gegen jedes römische Gesetz und dennoch wird Jesus stellvertretend für sein Volk sterben. In diesem ganzen ungerechten Prozess ist Christus letzten Endes souveräner. Er handelt als einziger richtig und er verhält sich als einziger gerecht. Alle anderen brechen die Gesetze um ihn rum. Lass uns zum Schluss über die Anwendung nachdenken. Denn als erstes werden wir vor allem von den Juden gewarnt. Wir haben letzte Woche gesehen, wie uns Petrus eine Warnung sein kann. Wir sehen heute, wie die Juden uns eine Warnung sein können in ihrer religiösen Frömmigkeit und Äußerlichkeit. In ihren Herzen waren sie fern von Gott und haben sich gegen ihn und seinen Sohn gestellt. Doch äußerlich schienen sie fromm zu sein. Äußerlich schienen sie alles zu erfüllen. Sie waren wahrscheinlich diejenigen, die jeden Sabbat in den Synagogen waren. Die größten Tiere zum Schlachtopfer gebracht haben. Die das meiste Geld dafür ausgegeben werden, damit ihre Tiere schön und gut sind. Aber innerlich haben sie geheuchelt. Wir werden gewarnt, dass wir nicht einfach nur unseren äußeren Schein bewahren, sondern dass wir vor allem an Christus glauben. Das ist die Aufforderung. Wir müssen an Christus glauben. Wir müssen mit unserem Herzen an Christus glauben und wir müssen mit unserem Herzen ihm dienen. Die äußeren Frömmigkeiten sind gut. In den Gottesdienst kommen ist gut und richtig. Täglich zu beten ist gut und richtig. Die Bibel zu lesen ist gut und richtig, aber unser Herz muss dabei sein. Wir müssen vom Herzen her Christus glauben. Denn wenn wir all dies mit Unglauben tun, errettet uns nichts davon. Dann sind es nur äußere Pflichten, die wir erfüllen. Zweitens werden wir durch Pilatus gewarnt. Pilatus war derjenige, der versucht hat, sich aus der Affäre zu ziehen, indem er so tat, als wüsste er nicht, was zu tun ist. Dennoch hat er Jesus am Ende verurteilt, obwohl er genau wusste, dass Jesus unschuldig war. Wir können nicht so tun, als wüssten wir nicht, was richtig ist. Das Wort Gottes, das vor uns liegt, sagt uns, was richtig und was falsch ist. Wir können nicht so tun, als wüssten wir nicht, wie wir uns entscheiden müssten. Wir können auch nicht immer die Ausrede machen, aber manche Situationen sind schwierig, um sich zu entscheiden. Gott sagt uns, wen an Weisheit mangelt, der soll bitten und Gott wird ihm gerne Weisheit geben. Der Geist Gottes zeigt uns die Wahrheit. Wir dürfen diese Wahrheit nicht ignorieren, so wie sie Pilatus ignoriert hat. Drittens, denke ich, werden wir vor allem zur Dankbarkeit aufgerufen. Christus hat all das über sich ergehen lassen. Er hat sich verteidigt, aber er hat sich nicht gewehrt. Denn sein Reich ist nicht von dieser Welt. Dennoch ist er als der König stellvertretend für sein Volk gestorben. Als der Hohepriester seines Volkes stellvertretend gestorben. Wir sollten mit Dank erfüllt sein, dass Christus an unserer Stelle am Kreuz hing und nicht wir dort hängen müssen. Wir sollten mit Dank erfüllt sein, dass Christus uns durch diese Tat aus dem Reich der Welt herausgenommen hat und in sein ewiges Reich versetzt hat. Und wir nicht mehr Bürger dieser Welt sind, sondern dass wir Bürger des Reiches sind, das nicht von dieser Welt ist, was noch kommen wird. Dass wir zu diesem Reich gehören. Wir sollten dankbar für das sein, was Christus über sich ergehen lassen hat, was er für uns getan hat. Lasst uns beten.